wenn unsere Investmenthypothese tatsächlich intakt ist, dass die wirtschaftliche Normalisierung sich so einstellt, dann würde ich eher davon ausgehen, dass zum Ende des aktuellen Jahres die Aktienindizes höher stehen, als sie das aktuell tun.
Hallo und herzlich willkommen. Das HVB Marktbriefing meldet sich aus der Sommerpause bei Ihnen und zwar mit einer Sonderausgabe. Denn an den Aktienmärkten bebt es mal wieder spürbar und da wollen wir die Lage für Sie natürlich so aktuell wie möglich einschätzen. Was sind die Gründe, was steckt dahinter und wie geht es weiter an den Märkten? Insbesondere interessiert uns natürlich, ob die Erwartung vieler Anleger begründet ist, dass die US-Wirtschaft vielleicht nun doch in eine Rezession rutscht. Aber auch ganz andere Faktoren könnten eine Rolle spielen, wenn Aktienmärkte gleich so stark ins Rutschen geraten wie in den letzten Tagen. Zeitweise hatte der US-Index S&P 500 3% an einem Tag abgegeben und auch beim DAX gaben die Kurse sehr deutlich nach. Wer könnte uns zu diesem brandheißen Sommercrash besser Rede und Antwort stehen als der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank, Philipp Gistakis. Hallo Philipp, ich grüße dich.
Hallo Titus.
Dieser auffallende Rutsch am Aktienmarkt, mitten im normalerweise ja eher ruhigen Sommergeschäft an den Börsen, was hat die Anleger da denn plötzlich so unruhig gemacht? Los ging es ja mit überraschend schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, darauf folgte ein großer Kurseinbruch und seither beherrschen starke Schwankungen die Märkte. Was sorgt da plötzlich für so viel Nervosität am Markt?
Ja, Titus, aus meiner Sicht sehen wir so die Abwicklung von drei sehr dominanten Faktoren, die die Märkte dieses Jahr positiv beeinflusst haben. Was sind die drei Faktoren? Das eine Mal sind die US-Wirtschaftsdaten. Die waren insbesondere im Arbeitsmarkt zuletzt schwach. Du hast es schon bereits gesagt, das hat im Prinzip den Auslöser zu den großen Kursbewegungen jetzt zum Schluss gegeben. Aber auch Daten von Unternehmen zum Thema Profitabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz. Auch dazu gab es einige interessante Datenpunkte. Und zum Schluss war insbesondere an den asiatischen Märkten in diesem Jahr der sogenannte Yen-Carry-Trade ein sehr dominanter Trade. Und dieser Carry-Trade ist unter Wasser geraten und wurde zum Teil zwangsweise abgewickelt. Und das hat zu den großen und starken Kursverlusten insbesondere an den japanischen Börsen geführt. Und hinzu kommt die eher geringe Liquidität an den Kapitalmärkten in der Sommerpause, die dazu führt, dass selbst bei größeren Kursrückschlägen große institutionelle Investoren wenig motiviert sind, einzugreifen und Opportunitäten zu nützen und durch dieses Eingreifen dann eben die Märkte etwas abbremsen. Und das führt natürlich nochmal gerade in illiquiden Märkten zu einer zusätzlichen Volatilität an den Aktienmärkten.
Also ein ganzes Spektrum an Gründen lässt sich da ausmachen. Lass uns mal diese drei Themen einzeln auflösen. Vielleicht das nerdigste Thema zuerst, der sogenannte Yen-Carry-Trade. Das ist eigentlich ja eine Methode, um mit relativ günstigem Geld am Aktienmarkt einzukaufen. Wie geht das genau? Was meinst du mit unter Wasser? Und warum sorgt das so mir nichts, dir nichts für solche Turbulenzen am Markt?
Ja, eine Carry-Trade-Position ist eine Investmentstrategie, die meistens von sogenannten Hedgefund-Investoren aufgesetzt wird, in der man sich in einer Währung verschuldet, in der man sehr niedrige Finanzierungskosten hat und dann diese Mittel, die man durch die Verschuldung generiert, konvertiert in andere Währungen und dann in Assets investiert, in Anlagen investiert, die eine höhere Rendite haben als die Finanzierungswährung. Ideal ist es natürlich auch noch, wenn die Währung, in der man sich verschuldet hat, abwertet gegenüber der Währung, die man investiert, weil dann eben auch noch eine Währungskomponente mit dazu kommt. Das ist also eine stark gehebelte, mit Fremdkapital investierte Positionierung, deren Wert stark von Kursdifferenzen, Renditedifferenzen, aber eben auch von höheren Renditepotenzial in anderen Währungen abhängt. Und der Yen-Carry-Trade ist eben so ein Carry-Trade, der insbesondere mit dem japanischen Yen als Finanzierungswährung aufgesetzt wurde. Ich habe schon gesagt, der hängt davon ab, dass die Finanzierungskonditionen niedrig sind und insbesondere die Währung eher abschwächt. Und das ist auch genau das passiert, unter anderem auch ausgelöst durch den Carry-Trade. Wenn große Investoren sich in Yen verschulden, das in andere Währungen konvertieren, dann verkaufen sie eben den Yen und dann wird der Yen billiger. Und das hängt stark davon ab, dass eben die Zentralbank die Zinsen dort niedrig hält. Zuletzt hat die japanische Zentralbank die Zinsen angehoben, auch letzte Woche wieder. Und das bedeutet, dass dieser Yen Carry Trade insbesondere auf der Finanzierungsseite unter Druck geraten ist. Also die Anleger müssen höhere Zinsen zahlen. Gleichzeitig ist die Währung stark gestiegen. Der japanische Yen hat in wenigen Tagen mehr als 10% zugelegt. Das ist eine massive Bewegung. Und es kommt dazu, dass eben die Investments, in denen die investiert waren, zum Teil in europäische, amerikanische Aktien, auch unter Druck geraten sind. Und dann sind diese gehebelten Positionen so stark unter Druck geraten, dass die Investoren, die das aufgesetzt haben, sogenannte Forced Seller waren. Die mussten also raus, egal komme, was wolle. Und das hat diese riesigen Kursschwankungen insbesondere an der japanischen Börse verursacht.
Das hat also einige Investoren ganz schön in Bedrängnis gebracht. Du hast auch gesagt, dass der Hightech-Sektor für Skepsis gesorgt hat. Die großen Tech-Aktien, die waren ja lange Zeit, monatelang, ja sogar jahrelang verlässliche Treiber der Aktienmärkte. Vor allem das Potenzial aller möglichen Geschäftsmodelle rund um die künstliche Intelligenz, hast du auch schon eingangs erwähnt, haben die Kurse enorm gestützt. Warum kommt plötzlich so viel Pessimismus in den Tech-Sektor? Wie lässt sich das erklären?
Ja, Titus, du hast ja schon eingangs gesagt, dass die Technologiebranche ein ganz wesentlicher Treiber für die Aktienmärkte war und spätestens seit Anfang 2023 gerade die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Zuletzt hat sich jetzt eine Entwicklung eingestellt, die zeigt, dass die großen Investitionen, die die Unternehmen tätigen müssen, die damit dabei sein werden, man spricht da von sogenannten CapEx-Investitionen, Capital Expenditures, also Investitionen in die Infrastruktur der Unternehmen, dass da ein bisschen bezweifelt wird, ob sich denn diese Investitionen sehr schnell lohnen, also in positive Cashflows übersetzen. Denn viele Anlegerinnen und Anleger erhoffen sich natürlich eine schnelle Rentabilität von diesen Investitionen. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass die Quartalsberichtssaison des zweiten Quartals eigentlich ganz gut war, trotz dieser etwas, sage ich mal, zweifelnden Stimmen bezüglich der Rentabilität von KI-Investitionen dieser großen Unternehmen. Denn wir sehen, dass insbesondere in den USA die durchschnittlichen Quartalsgewinne im zweiten Quartal in zweistelligen Wachstumsraten gestiegen sind im Vergleich zum zweiten Quartal 23. Und nicht nur sind die Quartalsgewinne gestiegen, sondern die Unternehmen haben auch noch positiv überrascht, haben also hohe Erwartungen übertroffen. Und was für die wirtschaftliche Aussicht ein wichtiger Aspekt ist, nicht nur die Quartalsgewinne sind gestiegen, sondern auch die Umsätze dieser Unternehmen. Und das ist deswegen wichtig, weil ein höherer Gewinn, der kann auch durch Kostensenkungen, also zum Beispiel Arbeitsplatzabbau einhergehen. Das ist nicht der Fall gewesen. Ein wesentlicher Treiber war, dass die Unternehmen größere Umsätze gemacht haben. Und das zeigt eigentlich ein sehr solides wirtschaftliches Umfeld.
Also ein kleiner Dämpfer für die KI-Fantasie, die wir ja schon lange am Markt beobachten können. Ende letzter Woche gab es dann neue und in den Augen der Anleger sehr schwache Arbeitsmarktzahlen, die den Kursrutsch eigentlich ausgelöst hatten. Im ersten Quartal des Jahres hat die US-Wirtschaft noch für etwa 270.000 neue Stellen im Monat gesorgt. Für Juli waren es dann plötzlich nur noch 115.000 neue Jobs. Das sieht dramatisch aus auf den ersten Blick, aber ist eine einzige solche Wasserstandsmeldung denn genug, um für so große Verunsicherung zu sorgen? Was meinst du?
Ja, eigentlich nicht. Denn es ist ein einzelner Datenpunkt, der möglicherweise auch noch saisonbereinigt werden muss, Sommerpause etc. Aber dahinter steckt noch ein anderes Thema. Denn ja, die Zahl der neu geschaffenen Stellen war schwächer als erwartet. Aber was eigentlich wichtig war, ist, dass die Arbeitslosenrate angestiegen ist. Und die Arbeitslosenrate, die ist angestiegen auf ein Niveau, das ein sehr weit verbreitetes und gemeinhin akzeptiertes Rezessionsmodell sozusagen eine Rezessionswarnung ausgegeben hat, nämlich die sogenannte SAM Rule. Und dieses Modell, also der Anstieg der Arbeitslosenrate mit dem vergangenen Arbeitsmarktbericht, hat dazu geführt, dass jetzt dieses Modell eine erhöhte Rezessionswahrscheinlichkeit anzeigt. Und das ist genau das, was die Märkte bezüglich ihrer Investmenthypothese für die USA befürchtet haben, beziehungsweise natürlich ein Problem wäre, wenn jetzt die US-Wirtschaft in eine Rezession gehen würde.
Die SAM-Regel oder die SAM-Rule, das müssen wir durchaus noch erklären für die Marktbriefing-Hörer und Hörerinnen. Was ist das genau? Erklär das mal in den Hintergründen.
Ja, da geht es um ein interessantes, sehr einfaches volkswirtschaftliches Modell. Was macht man dabei? Man nimmt die aktuelle Arbeitslosenrate in den USA, dann nimmt man den gleitenden 3-Monats-Durchschnitt, um Monatsvolatilitäten rauszumitteln, und vergleicht diesen aktuellen 3-Monats-Durchschnitt mit dem Tiefpunkt der Arbeitslosenrate der vergangenen 12 Monate. Und wenn die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen größer als 0,5 Prozentpunkte ist, also wenn die aktuelle Arbeitslosenrate in den letzten 3 Monaten im Durchschnitt um 0,5 Prozent gestiegen ist im Vergleich zum Tiefpunkt der letzten 12 Monate, dann sagt diese SAM-Rule, dass seit den 70er Jahren mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Rezession kommt. Also dieses Modell hat jede Rezession vorhergesagt und hat bisher auch noch keinen falschen positives Signal gegeben. Diese Regel wurde von einer amerikanischen Ökonomin, Claudia Sam, entwickelt in ihrer Kapazität, als sie für das Federal Reserve System gearbeitet hat. Da gibt es auch eine interessante Anekdote aus den sozialen Medien dazu. Die hat sich nämlich auf X, formerly known as Twitter, mal über diese SAM-Rule ausgelassen, und ein Kommentator hat sie korrigiert mit den Worten, dass sie das nicht verstanden hätte, dieses Modell. Und dann hat sie relativ trocken darauf reagiert, dass das buchstäblich ihr Modell ist und ihren Namen trägt und sie das entwickelt hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Modell logischerweise nicht vorhersagt, wie scharf eine Rezession werden könnte, wie tief und wie lang sie geht. Mhm. Und was dieses Modell eben auch nicht berücksichtigt, ist, von welchem Niveau aus dieser Anstieg der Arbeitslosenrate kommt. Und aktuell ist es halt so, wir kommen in den USA von einer sehr, sehr niedrigen Arbeitslosenrate und gehen immer noch auf eine relativ niedrige Arbeitslosenrate. Und dieses Modell sagt eben, dass in der Vergangenheit, wenn der Anstieg der Arbeitslosenrate innerhalb von 12 Monaten 0,5 Prozentpunkte überstiegen hat, dann ist das auch in den folgenden Quartalen weiter angestiegen. Ob das im aktuellen Umfeld auch so ist, das sagt diese SAM-Regel nicht.
Mhm. Gleichwohl gilt ja, dass die SAM-Regel noch nie geirrt hat. Das habe ich zumindest gelesen. Sie lag also immer richtig, diese Ökonomin, ja, mit der Einschätzung, auch mit dieser Regel. Wenn wir also diesmal an einer Rezession in den USA knapp vorbeischrammen, dann wäre die Regel ja zum ersten Mal außer Kraft. Wie wahrscheinlich ist denn nun eine Rezession in den USA?
Also eine für die Märkte relevante Rezession, also nicht irgendwie eine wirtschaftliche Kontraktion von minus 0,1 oder 0,2 Prozent, die halte ich immer noch für sehr unwahrscheinlich. Der Hintergrund ist, ja, wir sehen Abkühlung in den USA, gerade am Arbeitsmarkt auch von einem sehr niedrigen Niveau der Arbeitslosenrate ausgehend. Und das Zweite ist, der Arbeitsmarkt ist in den USA eigentlich an sich noch relativ robust, was bedeutet, dass wir sehen keine großen Entlassungen von großen Unternehmen. Es gibt das ein oder andere Unternehmen, gerade im Technologiebereich, das jetzt Arbeitsplatzabbau angekündigt hat, aber da geht es eher um idiosynkratische Gründe und weniger um große Breite.
Idiosynkratisch heißt?
Idiosynkratisch bedeutet einzelbezogen auf das Unternehmen, also ein unternehmensspezifisches Thema und nicht etwas, was die Volkswirtschaft betrifft. Hinzu kam, dass wir auch in dieser Woche positive Makrodaten aus den USA gehabt haben. Der sogenannte ISM Services Index oder ISM Non-Manufacturing Index, also der Dienstleistungssektor der wichtigen, breiten Unternehmenszuversicht. Also der ISM ist so ein bisschen was wie der IFO-Index in Deutschland. Der fiel, nachdem er in den vergangenen Monaten eher schwach war, wieder sehr, sehr positiv aus und zeigt eigentlich, dass die Stimmung gerade im für die USA wichtigen Dienstleistungssektor nach wie vor robust ist. Und was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, ist, dass die amerikanische Zentralbank einen prall gefüllten Werkzeugkasten hat. Denn der aktuelle geldpolitische Zinssatz liegt bei 5,5%, so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und die amerikanische Zentralbank hat bereits klargemacht, auch in ihrer vergangenen Sitzung in der vergangenen Woche, dass sollten Daten bezüglich einer stärkeren Abkühlung des Arbeitsmarkts kommen, dann würde sie auch ihr Potenzial, sozusagen ihre Firepower nutzen, um entsprechend stabilisierend einzugreifen. Also das heißt, ja, wir sehen eine gewisse Abkühlung, aber wir sehen eben auch, dass die Zentralbank dagegen arbeiten kann. Was sich verändert hat, ist eigentlich gar nicht, dass wir ein komplett neues Umfeld haben. Denn wenn wir ein bisschen zurückdenken, Anfang des Jahres haben wir über das Thema Soft Landing gesprochen, die sanfte Landung. Also das heißt eine Abkühlung der Inflationsdynamik, die so gestaltet ist, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in den USA auch abkühlt, aber sanft landet, also nicht zu einer Rezession führt. Mhm. Das war die Diskussion am Anfang des Jahres. Und von diesem Soft Landing Szenario sind wir in ein No Landing Szenario übergegangen. Also, dass die Wirtschaft sich überhaupt nicht substanziell abkühlt, sondern die Inflation zurückkommt und die Zentralbank die Zinsen senkt und die Wirtschaft durchstarten kann. Wir gehen jetzt wieder zurück auf ein Soft Landing Szenario. Aber ein Soft Landing Szenario bedeutet eben keine harte und schwere Rezession. Von einem echten Hard Landing Szenario redet im Moment eigentlich vernünftigerweise niemand. Denn wie gesagt, auch die amerikanische Zentralbank hat die maximale Firepower, um entsprechende negative wirtschaftliche Entwicklungen abfedern zu können und relativ schnell.
Die US-Notenbank beobachtet den Arbeitsmarkt natürlich, aber das zweite große Objekt der Beobachtung ist natürlich die Inflationsrate. Würde denn auch von dieser Seite her die Rechnung aufgehen und die maximale Firepower verfügbar sein?
Ja, wir sehen ja, dass sich mit den jüngsten schwächeren Wirtschaftsdaten in den USA eben auch die Inflationsrate weiter abkühlt und weiter in Richtung der Zielmarke der amerikanischen Zentralbank entwickelt. Also das geht eigentlich alles Hand in Hand und entwickelt sich so, wie die Zentralbank sich das entsprechend vorstellt. Wie gesagt, jetzt mit Indikatoren, dass die wirtschaftliche Abkühlung eben den amerikanischen Arbeitsmarkt ein bisschen stärker betrifft, als das in der vergangenen oder in den vergangenen Monaten so erhofft wurde.
Wir haben ja seit Monaten auch ein lautes geopolitisches Grundrauschen an den Märkten. Darüber haben wir immer wieder im Podcast gesprochen. Das Thema US-Wahlkampf gehört dazu, das Thema Ukraine, das Thema Taiwan natürlich auch, aber auch der Konflikt in Gaza. Bei letzterem Thema Nahost nämlich spitzt sich die Lage ja in den vergangenen Tagen auch dramatisch zu. Iran droht Israel und Israel droht dem Iran. Wie stark fällt denn deiner Meinung nach dieser Faktor derzeit ins Gewicht bei den Überlegungen von Investoren?
Die Zuspitzung dieses Konflikts, die ist natürlich sichtbar für uns auch alle greifbar und ist besorgniserregend, insbesondere von der politischen Seite. Für die Märkte spielt das im Moment noch keine große Rolle. Das kann man sehr gut am Ölpreis ablesen. Der ist nämlich zuletzt eher schwächer geworden, denn der Wirkungskanal einer Eskalation dieses Konfliktes auf die Weltwirtschaft geht ja typischerweise über den Ölpreis, also über die Sorge, dass eine Eskalation dazu führen könnte, dass die Straße von Hormus zu ist, was dann eben etwa ein Viertel der weltweiten Erdölproduktion vom Weltmarkt transportmäßig abschneiden würde. Und diese Eskalation bezüglich der Gefahr einer Schließung dieser Straße von Hormus, die sehen wir im Moment gerade nicht. Aber logischerweise ist das etwas, was die Märkte beobachten werden weiterhin, dass das auch so bleibt. Denn eine Verschärfung dieses Konfliktes, die mit einem scharfen Anstieg des Ölpreises einhergehen würden, wäre natürlich schon Bauchschmerzen für die Zentralbanken. Denn die wollen jetzt in dieser wirtschaftlich schwächeren Situation natürlich die Zinsen senken. Und das ist deutlich einfacher, wenn nicht die Inflation einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn jetzt der Ölpreis stark steigen würde aufgrund dieses exogenen Faktors, der also mit der Wirtschaft wenig zu tun hatte, dann wird es für die Zentralbank deutlich schwieriger werden, hier Zinssenkungen zu motivieren. Ich würde immer noch denken, dass sie das dann dennoch machen würden, aber die Motivation wäre deutlich schwieriger. Im Moment gerade spielt es aber an den Märkten keine großen Rolle. Und wie gesagt, das sieht man daran, dass der Ölpreis in den letzten Tagen eher deutlich rückläufig war und nicht zugelegt hat.
Jetzt mal kurz innehalten und alles zusammenrechnen. Alle Punkte, die du bisher hier erwähnt hast, was sagen die über den europäischen Aktienmarkt aus? Wir haben negative Impulse aus den USA vom Arbeitsmarkt. Wir haben negative Impulse aus Japan. Yen Carry Trade ist das Stichwort. Und auch aus dem Tech-Sektor in den USA. Wie reimt sich das für Investoren zusammen, die in europäische Aktien investiert sind?
Ja, zunächst einmal muss man festhalten, dass es hier eigentlich rundum und Faktoren gibt, die jetzt nicht direkt auf die europäischen Märkte wirken. Natürlich würde sich eine Konjunkturverlangsamung in den USA auch in Europa bemerkbar machen, denn wir haben Unternehmen, die viel in die USA exportieren, Verbrauchsgüter, Investitionsgüter etc. Und das würde sich bemerkbar machen. Aber das eigentliche Geschehen spielt sich woanders ab. Natürlich sind die europäischen Märkte durch diese große Volatilität, die wir jetzt gesehen haben, und durch die Vernetzung der Märkte entsprechend betroffen. Und natürlich kommt gerade die europäische Wirtschaft aus einer Situation, wo sie eher weniger stark war und weniger robust war, gegenüber möglichen exogenen Schocks sich bewähren zu können. Mhm. Und das macht die ganze Situation natürlich etwas vulnerabel. Aber es sind keine Themen, die die europäische Wirtschaft direkt betreffen. Aus meiner Sicht heraus bedeutet das immer noch, dass unsere Investmenthypothese, die wir in diesem Jahr hatten, nämlich, dass sich die wirtschaftliche Situation in Europa stabilisiert und normalisiert, was zu einer höheren Wachstumsrate führt, die immer noch eher moderat ist, also immer noch nicht eine Wachstumsrate, die dem Potenzialwachstum entspricht. Es könnte also schon noch mehr sein. Aber dass diese Hypothese, dass diese Normalisierung und Stabilisierung für die europäische Wirtschaft nach wie vor intakt ist. Und interessant war übrigens auch, dass in dieser Entwicklung der Euro-Dollar eher zugelegt hat, also der Euro sich gegenüber dem Dollar verteuert hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass jetzt in den USA über Zinssenkungen spekuliert wird. Und Zinssenkungen in den USA würden eben die Zinsdifferenz zwischen US-Dollar und USA reduzieren, was eben europositiv ist. Also es ist eine Krise, die sich über unterschiedliche indirekte Wirkungskanäle auch auf Europa auswirken kann. Aber die Themen, um die es geht, haben eigentlich direkt mit Europa nicht viel zu tun.
Dennoch, wir hatten diesen massiven Kursrutsch. Wir haben nach wie vor starke Volatilität. Die Flucht in sichere Häfen, das ist ja für viele Anleger die natürliche Reaktion, nämlich die Umschichtung in Staatsanleihen guter Bonität oder sogar in Festgeld. Sollte man dies denn nun überlegen, diese Flucht in weniger volatile Anlagemedien anzutreten?
Ich würde mir vom aktuellen Zeitpunkt aus eine Flucht in die sicheren Häfen sehr gut überlegen, denn wie gesagt, wir haben Kursrückgänge bei den Aktien, aber zum Teil starke Kursgewinne bei den sicheren Häfen, weniger in sicheren Häfen wie dem Goldpreis, sondern eher bei den Staatsanleihen. Und das liegt eben daran, dass Zinssenkungen sozusagen jetzt auf der Agenda stehen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, das wirtschaftliche Umfeld ist eigentlich ganz gut. Ich habe das über Europa schon gesagt. Unsere Investmenthypothese einer Normalisierung der wirtschaftlichen Umgebung in Europa steht eigentlich immer noch nach wie vor auf der Agenda. Und das Gleiche gilt für die USA auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA ein Soft Landing hinlegt und Richtung Ende diesen Jahres, im nächsten Jahr, ein relativ robustes Wachstum zeigt, also keine Kontraktion zeigt, ist aus meiner Sicht durchaus hoch. Und das bedeutet, dass, wie gesagt, die initiale Investmenthypothese, die wir hatten, Normalisierung der wirtschaftlichen Situation in Europa und in den USA, Abkühlung der Inflation und Zinssenkungen, dass die nach wie vor intakt ist. Für Anleger, die insbesondere jetzt schon in den sicheren Häfen sind, gerade Festgeld und Zinsen, müssen wir sagen, gerade bei den Festgeldern, da geht es ja um die kurzfristigen Zinsen, die Zentralbanker werden jetzt die Zinsen vermutlich noch mal stärker senken, als wir das bis Juni, Juli erwartet haben. Das heißt, die Rentabilität in diesen sicheren Häfen wird sinken. Und ich würde sagen, wenn unsere Investmenthypothese tatsächlich intakt ist, dass die wirtschaftliche Normalisierung sich so einstellt, dann würde ich eher davon ausgehen, dass zum Ende des aktuellen Jahres die Aktienindizes höher stehen, als sie das aktuell tun. Also wie gesagt, von daher bei sinkender Rentabilität, gerade bei kurzfristigen Festgeldern und eigentlich einem vernünftigen wirtschaftlichen Umfeld, sollte man sich eher überlegen, aus Festgelder in Aktieninvestments umzuschiften.
Abschließend gefragt, wie geht ihr im eigenen Portfolio mit der Situation um? So wie es klingt, bricht da jetzt nicht gerade der große Aktionismus aus oder schichtet ihr großflächig um? Wie groß ist die Verunsicherung denn bei euch?
Also wir schichten aktuell nicht groß um. Wir haben im Juni, Juli etwas Aktien abgebaut. Wir sind also von einem leichten Übergewicht auf eine neutrale Position gegangen. Nicht, weil wir jetzt diese Volatilität vorhergesehen haben, sondern weil wir das Portfolio ein bisschen umbauen wollten. Da kam ja auch die französische Wahl mit dazu. Wir haben darüber gesprochen. Und wir haben diese Mittel, die wir sozusagen abgebaut haben im Juli und im Juli, die haben wir noch nicht wieder investiert. Und jetzt würden wir uns natürlich die Märkte genau anschauen und gucken, wo sind Opportunitäten durch diese Verwerfungen an den Märkten entstanden, die wir jetzt nutzen können, um wieder Aktien-Exposure aufzubauen. Also um uns wieder sozusagen von einer wirklich sehr neutralen auf ein leichtes Übergewicht zu geben. Ich glaube, es gibt wenig Anlass dazu, extrem euphorisch zu sein. Die wirtschaftliche Dynamik kühlt sich ab. Das ist nun mal so und wir wissen nicht genau, wo diese Abkühlung endet. Aber auf der anderen Seite gibt es auch aus meiner Sicht keinen Grund zur Panik und davon auszugehen, dass wir hier vor einer sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation stehen. Diese Abkühlung ist erwartet. Das Szenario wird im Prinzip eigentlich seit mindestens dem Ende letzten Jahres diskutiert. Dieses Soft-Landing-Szenario scheint jetzt entsprechend so einzutreten und die amerikanische Zentralbank hat alle Möglichkeiten, um das entsprechend zu steuern. Und wenn das so eintritt, wie gesagt, dann gehe ich eher davon aus, dass die Aktienindizes in einem halben Jahr höher stehen, als sie das aktuell tun.
Viele Faktoren spielen also derzeit zusammen und erklären ein Stück weit die große Verunsicherung, die am Aktienmarkt da plötzlich in der Sommerpause ausgebrochen ist. Danke dir, Philipp. Eine Aussage nehme ich von dir mit, nämlich, dass die Kurse, du hast gerade nochmal wiederholt, am Ende des Jahres durchaus höher stehen könnten als bisher. Darüber sprechen wir, schlage ich vor, in unserer Jahresendausgabe noch einmal. Das war's vom Team Marktbriefing mit einer Sonderausgabe zu den aktuell unruhigen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Wir hoffen, der Hintergrund war hilfreich für Ihre Anlageentscheidungen. Wir sind wieder regulär am Start ab dem 9. September, wenn das nächste HVB Marktbriefing bereitsteht. Einen weiterhin erholsamen Urlaub oder Sommerzeit wünschen
Philipp Gistakis
und Titus Groder. Machen Sie es gut.